Fukushima und kein Ende, außer Kontrolle. So haben wir die Einladung ja zum heutigen Sonntagsspaziergang benannt. Die Außendarstellung ist seit der Olympia-Bewerbung und für Tokio ist natürlich eine andere. Das japanische Atomdorf stellt das ganz anders dar, alles nicht so schlimm, wir haben alles unter Kontrolle. Fukushima sei mit Tschernobyl nicht zu vergleichen. Wie sieht aber die Wirklichkeit aus? 2,5 Jahre nach dem Dreifach-Super-GAU in Fukushima sind die Reaktoren natürlich nicht unter Kontrolle. Sie müssen weiterhin mit Wasser von außen kontinuierlich gekühlt werden. Und bis heute, auch das ist, muss man sagen, natürlich so, dass kein Mensch in die Nähe der geschmolzenen Brennelemente im Block 1, im Block 2 und im Block 3 überhaupt kommen kann. Er würde sofort aufgrund der hohen Radioaktivität sterben. Aber nicht nur innerhalb der Reaktorblöcke ist eine hohe radioaktive Strahlung. Am 4.9., also jetzt vor knapp einem Monat, ist außerhalb des Reaktors, und zwar in einem Tank für verstrahltes Kühlwasser, der bisher höchste radioaktive Wert in diesem Jahr gefunden worden, 2,2 Sievert pro Stunde. Das heißt, da bekommt man schon, Sie alle wissen, der Grenzwert für die Berufstätigen, die in Atomkraftwerken arbeiten, beträgt 20 Millisievert. Und das sind also 2 Sievert pro Stunde. Ein Mensch sollte sich dort nur minutenweise aufhalten, ansonsten muss man um seine Gesundheit fürchten. Sind die Reaktoren das einzige Problem? Natürlich muss man an der Stelle sagen, dass Radioaktivität, und das will ich nochmal wirklich vorausschicken, Radioaktivität lässt sich nicht wegwaschen. Radioaktivität lässt sich, auch wenn es sogenannt dekontaminiert ist, heißt nur, dass die Radioaktivität an einer anderen Stelle sich befindet als vorher. Das heißt, man kann Radioaktivität eigentlich nur verteilen. Der einzige Effekt, der Radioaktivität vermindert, ist die physikalische Halbwertszeit. Und danach muss man sich einfach ausrichten. Sie wissen, für Plutonium ist die Halbwertszeit zum Beispiel 24.000 Jahre. Dies als Vorgriff darauf, dass das größte Problem, das im Moment besteht, der Umgang mit diesen riesigen Mengen an Kühlwasser besteht. Sie müssen sich vorstellen, täglich müssen 340.000 Liter Wasser zur Kühlung der Brennelemente in den Zwischenlagern, die dort, den Nassbecken, die dort sind, und für die Kühlung der 3 geschmolzenen Reaktorblöcke jeden Tag zur Verfügung gestellt werden. Um das nur mal so deutlich zu machen, von diesen 300.000 Tonnen Kühlwasser gehen 300.000 Liter ins Meer, weil gar nicht so viele Auffangbehälter dort sind, um überhaupt mit diesem Wasser zurechtzukommen. 40 Tonnen Wasser, also 40.000 Liter Wasser, werden nur in Tanks aufgefangen. Der Rest, wie gesagt, geht einfach ins Meer. Mittlerweile langen die 1.000 aufgestellten Metalltanks nicht mehr aus. 350 wurden jetzt noch mit relativ, wie soll ich sagen, provisorisch aus Stahlplatten zusammengeschraubt. Welche Dimension das hat, ich weiß nicht, wer es diese Woche gelesen hat. TEPCO hat wieder einen sozusagen Störfall in Anführungszeichen bekannt geben müssen. Und zwar ist aus einem dieser Metalltanks mit kontaminiertem Kühlwasser ist das Wasser einfach rausgelaufen, weil die das überfüllt haben und die sind nicht, haben keinen Deckel drauf, ist das einfach ständig rausgelaufen. Und der Grund, den TEPCO angegeben hat, ja, sie haben keine ebenen Flächen mehr und deswegen stehen die Behälter schräg und sie haben keinen Pegel, und so dass die Einfüllmannschaft einfach denkt, sie kann so viel einfüllen wie immer, aber wenn der Behälter eben schräg steht, dann läuft eben oben die Hälfte heraus. Also nur als Schlaglicht auch, wie unprofessionell die Katastrophe dort gemanagt wird, wobei man sagen muss, eine Katastrophe dieses Ausmaßes kann nicht mehr wirklich gehandelt werden. Ein Beispiel ist, dass ja auch das Grundwasser in Kontakt kommt mit den ganzen radioaktiven Kühlmitteln. Das Problem ist folgendermaßen, dass man zunächst versucht hat, mit glasverstärkten Betonplatten das Grundwasser vor Ort von dem Gebiet abzuhalten. Mittlerweile ist es so, dass diese Sperre nicht mehr tatsächlich funktionstüchtig ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum jetzt neue technische Spielereien, sage ich jetzt mal so, in der Diskussion sind. Die japanische Regierung, die jetzt ja von TEPCO das Katastrophenmanagement übernommen hat, will in einer technischen Höchstleistung den Boden bis in 4-5 Meter gefrieren, und zwar dauerhaft, um somit wieder das Grundwasser tatsächlich vom Standort in Fukushima zu trennen zu können, weil, und das muss man sich vorstellen, ich lese Ihnen, euch das mal kurz vor, im Moment befinden sich in den unterirdischen Hohlräumen kontaminiertes Wasser von etwa 11.000 Tonnen. Dieses Wasser ist hoch verstrahlt und keiner weiß, was damit geschieht, was man damit machen soll, wohin es letztlich auch läuft. Das zweite Hauptproblem, das sich darin stellt, ist, dass die bisherigen Fundamente, die Betonsockel, auf die die ganzen Atomreaktoren stehen, durch diesen ständigen Wasseranfall ausgehöhlt werden. Es neigen sich nun mittlerweile einzelne Gebäude, was eine zusätzliche neue Gefahr natürlich nach sich ziehen kann. Das Wasser, wenn es ins Meer läuft, wird dort natürlich zwar verdünnt, aber es reichert sich in den Fischen natürlich an. Ich habe Daten rausgesucht vom Mai. Vom 18. bis 31. Mai diesen Jahres wurden Fischproben unternommen, durchgeführt von der japanischen Regierung. 68 Fischproben. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, die nach dem aktuellen Lebensmittelgesetz in Japan geltende Grenzwert ist 100 Becquerel pro Kilogramm Meeresfischfleisch. 20 Proben von diesen 68 waren jetzt über 100.000 Becquerel pro Kilogramm. Eine Probe hat 320.000 Becquerel pro Kilogramm aufgewiesen und nur eine einzige Probe hat mit 98 Becquerel pro Kilogramm gerade soeben den Grenzwert, der aus unserer Sicht natürlich zu hoch auch angesetzt ist, gerade noch erreicht. Also das sind dramatische Zahlen, die wir immer wieder wissen müssen. Das sind die Fische. Was hinterlässt diese radioaktive Strahlung bei den Menschen? Hier ist es so, dass ein erster Hinweis ist, dass die Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern und Jugendlichen ansteigen und ansteigen. Das sind insgesamt keine, Gott sei Dank, von den absoluten Zahlen her so hohe Zahlen, aber sie sind eben aus unserer Sicht eindeutig auf radioaktive Verursachung zurückzuführen, weil für Kinder bekommen in der Regel keinen Schilddrüsenkrebs. Das ist eine Tatsache auf der ganzen Welt. Es gibt auch eine Voruntersuchung in Japan. Dort haben die Forscher herausgefunden, einfach eine Statistik gemacht, vor Fukushima war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Schilddrüsenkrebs entwickelt, 0,4%. Heutzutage steigen die Prozentzahlen, Schilddrüsenadenomen bei fast 40% aller untersuchten Kinder und jetzt eben auch die dramatischere Version noch, dass der Schilddrüsenkrebs bei den Kindern rasant zugenommen hat. Insgesamt sind jetzt 193.000 Kinder in Japan untersucht worden in den verstrahlten Gebieten. Davon haben jetzt 18 einen gesicherten Schilddrüsenkrebs. Gesichert heißt, man kann den erst dann absolut diagnostisch sichern, wenn man das Kind operiert hat. Alles andere läuft als Verdachtsfälle. Es gibt im Moment noch zusätzlich 25 Verdachtsfälle, wobei ein Verdacht unter diesem und bei diesen Kindern hat sich herausgestellt, dass es doch gutartiger Krebs war und kein bösartiger, sodass die Zahlen hier Monat zu Monat sich steigern. Was sagt die japanische Regierung dazu? Ich zitiere wörtlich: Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um eine Auswirkung der Strahlenexposition aus Fukushima handelt. Die japanischen Behörden beharren also weiterhin auf ihren Argumenten, dass das nichts mit dem Super-GAU zu tun haben könnte. Sie argumentieren damit, in Tschernobyl habe man die ersten 5 Jahre keine Erhöhung der Schilddrüsenzahlen bei Kindern gefunden. Das stimmt, aber was man eben auch wissen muss, ist, dass es in Tschernobyl und in der Ukraine und in Belarusland den Ärzten verboten war, diese Daten zu erheben bzw. die Daten tatsächlich zu dokumentieren. Erst durch Glasnost wurde es möglich, dass die Ärzte überhaupt die Kinder untersuchen durften. Von den dann extrapolierten Schilddrüsenfällen in den verstrahlten Gebieten um Tschernobyl herum wissen wir, dass es einen gigantischen Anstieg gab an Schilddrüsenveränderungen, auch Schilddrüsenkarzinom. Und wir wissen natürlich auch, dass anders als in Japan die russische Regierung den Kindern eine Jodprophylaxe innerhalb von 2 Tagen hat zukommen lassen. Das hat die japanische Regierung nicht für notwendig erachtet, sodass wir davon ausgehen müssen, dass in Japan die Schilddrüsenzahlen ähnlich hoch werden wie in Tschernobyl, deshalb, weil normalerweise durch den hohen Fischkonsum sind die Schilddrüsen schon etwas besser gesättigt an Jod, als das sozusagen in den Regionen um Tschernobyl war. Aber wichtig ist an dem Punkt, man sieht und versteht, mit welcher Strategie das Atomdorf auf diese Katastrophe in Fukushima reagiert. Immer wieder Bagatellisierung, Darstellung, dass das auf gar keinen Fall etwas mit dem Reaktorunfall in Fukushima zu tun haben kann. Der Hintergrund ist immer wieder, dass die japanische Regierung oder das Atomdorf, wir würden sagen die Atommafia sozusagen, dass der japanische Begriff heißt Atomdorf, da kennt sich jeder, da kennen sich die Verantwortlichen schon seit vielen, vielen Jahren, sind mit zusammen in die Schule gegangen. Die Parteien sind ähnlich wie bei uns ganz stark mit der Großindustrie auch verfilzt, vernetzt, verwoben. Das Atomdorf will die Atomkraftwerke wieder einschalten. Da ist ein wahnsinniger Druck auf die japanische Regierung und das, was da noch im Moment sozusagen wie ein kleiner Staudamm wirkt, ist, dass die Atomkraftwerke, die alle nach Fukushima ausgeschaltet werden mussten, nur wieder eingeschaltet werden dürfen, wenn der zuständige Regionalgouverneur sein Plazet gibt. Und an dem Punkt gibt es die Bevölkerung, gibt es die Einflussnahme der Bevölkerung. Viele dieser Regionalgouverneure wollen das nicht, fürchten den Druck der Bevölkerung. Und das ist der Grund, warum im Moment in Japan wieder kein Reaktor läuft. Die nach dem Unglück in Fukushima wieder eingeschaltet worden sind, befinden sich ähnlich wie jetzt bei uns der Reaktor 2 hier in Neckarwestern in der Revision. Und die Anti-Atom-Bewegung in Japan versucht Druck zu machen, dass auch diese Reaktoren nicht mehr wieder angefahren werden. Aber die Wirklichkeit wird so aussehen, dass diese Bagatellisierungsstrategie Japan natürlich auch, wie soll ich sagen, erfasst. Es ist ein starkes medialer Fokus auf dieser Bagatellisierung. Mittlerweile redet die Regierung schon wieder davon, dass die evakuierten Gebiete wieder besiedelt werden können. Sie nimmt dabei natürlich eine hohe Strahlungsbelastung, der dann wieder neu in die Gebiete ziehenden in Kauf. Sie kann das deswegen tun, weil sie einfach die Grenzwerte erhöht bzw. Radioaktivität unterhalb einer Schwelle für ungefährlich erklärt. Das ist die Argumentationslinie, die uns in Japan im Moment überall verfolgt. Von der Realität sieht es so aus, dass Japan ein großes Strahlenexperiment mit seiner Bevölkerung übernimmt, weil in allen Bereichen der Umgang mit der Radioaktivität dergestalt ist, dass Radioaktivität sich verdünnt und verbreitert. Das heißt, die Wurstwaren, die Fleischwaren, das Getreide aus den verstrahlten Gebieten in Fukushima wird über ganz Japan verkauft. Teilweise wird das auch solidarisch eingefordert. Ganze Schulen, auch im Süden Japans, haben sich verpflichtet, die Produkte, die Lebensmittel aus Fukushima zu nehmen und in ihren Schulkantinen tatsächlich zu verwerten und zu benutzen. Immer unter diesem Aspekt, wir Japaner, wir helfen uns einander. Restmüll, der von Dekontaminationsarbeiten übrig bleibt, wird in ganz Japan in den Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Damit verteilt sich die Radioaktivität, also auch in die Gebiete, die vorher noch relativ strahlungsfrei waren. Das ist die Realität in Japan. Mir wird da Himmelangst, wenn wir auch dran denken, wie viele Menschen dann zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen werden, was für ein großer Druck dort bestehen wird, auf die Regierung sozusagen jede Kritik dann auch tatsächlich mundtot zu machen. Das darf man einfach nicht an der Stelle vergessen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gehört hat. Es gab vor 3 Wochen circa eine Kampagne im Internet mit einer Petition aus Los Angeles. Dort wurde darauf hingewiesen, dass das Zwischenlager Nummer 4 innerhalb von 60 Tagen geräumt werden müsse, weil es stark einsturzgefährdet sei. In diesem Zwischenlager Nummer 4 befinden sich 1300 abgebrannte Brennelemente. Das Gebäude neigt sich allmählich, weil durch die ständigen Kühlmittel das Wasser die Fundamente nicht mehr wirklich halten. Das Problem dabei ist, dass dieses Zwischenlager, wie ähnlich wie bei allen Atomkraftwerken, dieses Nasslager ist in 30 Meter Höhe. Das ist hochgebaut, weil die Reaktoren das erfordern, also der Umgang mit den Reaktoren, das Beladen der Reaktoren, macht es einfach sinnvoll, auch die abgebrannten Brennelemente in sozusagen luftiger Höhe im ersten Stock quasi dann auch zu lagern. Das Problem, was jetzt eben auftritt, ist, dass das Wasser jetzt auch dort nicht mehr wirklich hält. Das heißt, es muss auch dort zusätzlich Löschwasser immer wieder mit hineingepumpt werden. Damit vertiefen sich Risse und Rillen. Ein weiteres Problem ist, dass durch das Erdbeben Brennelemente auch gebrochen sind. Das heißt, neueste Videoaufnahmen zeigen, dass sich innerhalb dieses Nasslagers abgebrochene Brennelementstücke befinden. Das ist ein großes Problem, weil wenn die nicht gekühlt werden, wenn das Wasser nicht mehr da wäre, können die natürlich ganz leicht brennen. Die Petition war sehr alarmierend. Wir hatten deswegen seitens der IPPNW nach einer Position dazu gesucht und nach unseren Quellen ist es so, dass es weiterhin gilt, dass dieses Abklingbecken Nummer 4 sehr gefährdet ist, einsturzgefährdet ist, insbesondere durch Erdbeben. Sie müssen wissen, dass am 4.9. zum Beispiel, also jetzt auch vor einem Monat, wieder ein Erdbeben der Stärke 6,9 war. Das ist, da rumst wirklich alles, das ist ein starkes Erdbeben. Und davor müssen wir warnen, weil je maroder die Betonkonstruktion sowohl der havarierten Reaktoren als auch der Nasslager und Zwischenlager dort vor Ort, die können diese Erdbebenstärken auf Dauer nicht aushalten. Deswegen muss dieses Zwischenlager, dieses Nasslager Nummer 4 auch tatsächlich geräumt werden. Das ist nur ein technisches Unterfangen, für das es bisher noch keine Antwort gibt. Also die Gefahr besteht, dass jetzt über diese Petition sozusagen eine Zeitgrenze von 60 Tagen gesetzt worden ist. Das können wir jetzt nicht so nachvollziehen, aber man muss sagen, man muss innerhalb der nächsten Jahre unbedingt diese Brennelemente tatsächlich bergen. Sonst steht dort eine Katastrophe bevor, die noch mal stärker sein wird als die bisherige in Fukushima bekannte. Insofern, Radioaktivität kennt an dem Punkt keine Gnade, keine Barmherzigkeit. Radioaktivität erfordert einen ganz klaren und strikten Umgang. Tschernobyl hat das schon gezeigt, Fukushima noch mal mehr. Wenn ein Super-GAU eingetreten ist, ist er nicht mehr beherrschbar. Alles das, was vorgegaukelt wird an Beherrschbarkeit, an Umgang, es ist nicht so schlimm, sind Lügengeschichten. Das müssen wir einfach immer wieder uns auch klar machen und in die Diskussion einbringen. Eine Konsequenz ist ja auch hier, dass wir eben jeden einmal im Monat am Sonntag hier stehen, weil Radioaktivität lässt sich sozusagen nicht abschalten, aber die Atomkraftwerke, die lassen sich abschalten, damit keine zukünftige Gefahr besteht. Dankeschön.